ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche so gerne mit Menschen über ihre besonderen Momente. Und hinter Sportchampions und OlympiasiegerInnen, da stecken natürlich eine ganze Menge davon.
Talk mit Thies.
Ich habe was echt Großes erreicht und ich bin eine von 5 Frauen auf diesem Planeten, die sich ja Olympiasiegerin im Skicross nennen darf, und es gibt einem eine gewisse Stärke. Mein Papa war überglücklich über diese Sportart und hat die ganze Zeit gesagt, Dani, das wäre was für dich. Und ich war so, Gottes Willen, Hilfe, also diese Sprünge und alles, das kann ich ja nicht machen, das ist ja viel zu gefährlich. Du bist hier unerwünscht. Das ist hier im Skicross ist das ziemlich hart, weil man im Finale ist man dann als Viertplatzierte die einzige Person, die in diesem Zielraum einfach unerwünscht und fehl am Platz ist. Ich war außerhalb dieser Spur und ich war so, verdammt, ich muss jetzt pushen, ich muss Gas geben.
Denn man muss schon ein Haudegen sein, oder?
Ja, schon ein bisschen. Also man muss schon mutig sein.
Daniela Meyer ist Freestyle-Skifahrerin, Skicrosserin und Olympiasiegerin. Sie möchte den Sportfans diese Sportart näher bringen und für noch mehr Sichtbarkeit sorgen. Skicross, das ist ja der Wettbewerb, wo 4 AthletInnen gleichzeitig einen Kurs herunterrasen. Es kann immer alles passieren. Pro Runde kommen dann immer die ersten 2 weiter. Das ist immer eine krasse Fahrt, ja, über diverse Bodenwellen mit diversen Sprüngen. Daniela kommt aus dem Schwarzwald, wohnt mittlerweile bei Rosenheim. Dort haben wir uns dann auch getroffen an einem Feiertag. Wir durften ins Studio des BR, gleich um die Ecke übrigens ihrer Lieblingseisdiele, wie sie mir dann erzählt hatte, denn sie hatte auch eine Zeit lang direkt in Rosenheim gewohnt. Und dort in dem kleinen Büro haben wir dann über diese kuriose Bronzemedaille zum Beispiel gesprochen, die sie erst nicht hatte. Und dann bekam sie und dann wurde sie ihr wieder weggenommen und 8 Monate später hatte sie wieder. Kuriose Zeit. 2026 gab es dann bei den Olympischen Spielen sogar eine Goldmedaille. Wir haben über die mentalen Feinheiten zum Beispiel auch gesprochen. Ja? Was hat es mit diesen neuronalen Beats auf sich, die sie bei der Vorbereitung manchmal auf den Kopfhörern hat? Auf der Strecke ist sie voll der Adrenalin-Junkie. Abseits der Piste ist sie wahnsinnig entspannt und sehr sympathisch. Sie sammelt Medaillen. Ich sammle Momente mit MedaillengewinnerInnen und mit ihr ist ein ganz besonders schöner noch dazugekommen. Und diese Medaille, die hatte sie auch dabei. Und ich hatte mich im Vorfeld geärgert, weil ich dachte, oh Gott, warum habe ich ihr nicht gesagt, dass sie die Medaille mitbringen soll? Aber, was für mich ein bisschen unerwartet war, weil es wirklich nicht so aussah, sie hatte sie dabei. Transportiert für mich immer noch an einer etwas ungewöhnlichen Stelle. Viel Spaß, lernt diese Sportart, aber vor allem auch Daniela ein bisschen kennen.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Ja, guten Morgen, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Dankeschön für die Einladung und ich bin gespannt, was für Fragen jetzt rüberkommen.
Ja, ne? Ist schön. Aber wir sind hier in Rosenheim.
Ja.
Das ist ja nahe deiner selbstgewählten Heimat.
Genau, richtig.
Du bist ja hier halbe Stunde entfernt. Bist du ja zu Hause.
Ja.
Wie bist du hier unten gelandet in der Gegend ursprünglich?
Ich bin wirklich halt über den Sport hier gelandet. Also damals, als ich dann so in, ich sage jetzt immer, Nachwuchs-Nationalteam gekommen bin, hieß es zu mir, ja Dani, also du bist die Einzige aus dem Schwarzwald. Wir trainieren alle hier in rund um Rosenheim und es wäre sehr praktisch, wenn du hierher ziehen würdest. Und dann war ich so, ja, okay, dann packe ich meine Sachen und bin wirklich am Anfang sogar hier in Rosenheim hergezogen und war dann einige Jahre hier in Rosenheim. Und dann bin ich jetzt so über die Jahre, bin ich jetzt mal noch ein bisschen weiter rausgezogen und habe ein schönes Apartment gefunden. Bin glücklich hier.
Cool. Wintersportler werden im Sommer gemacht,
richtig.
Heißt es.
Ja, richtig.
Ja. Was machst du in diesen Tagen und Wochen genau?
Ja, also ganz viel Training halt einfach. Wir haben jetzt natürlich nach der Saison erstmal ein bisschen Pause, ein bisschen Urlaub.
Wo warst du?
Ich war auf Réunion.
Auf Réunion?
Ja. Weißt du, was?
Hauptsache
ist?
Sonne, ja. Hauptsache kein Schnee.
Ja, ganz weit weg. Das ist da unten bei Afrika unten. Ja. Neben Mauritius, Madagaskar da. Französische Insel, französisches Departement. Ja, eigentlich Europa, nur da auf der Südhalbkugel.
Genau. Erstmal Urlaub gemacht ein bisschen.
Genau, und jetzt startet halt wieder eben ins Sommertraining. Sprich, ich bin ganz viel am Radeln, Ausdauertrainieren, ganz viel im Kraftraum. Jetzt so langsam ist der Trainingsplan durchgetaktet, morgens bis abends. Und gib Gas, damit ich für nächsten Winter wieder fit bin.
Ich weiß. Wann beginnt die Saison eigentlich für dich genau?
Die Saison beginnt im Dezember.
Okay.
Anfang Dezember ist es irgendwann, das erste oder zweite Dezemberwochenende fängt es an.
Und geht dann noch bis April?
Ja,
oder
Ende März.
Bis Ende März.
Genau.
Krass, Dezember bis Ende März.
Ja,
kurze Saison eigentlich.
Ganz kurz, ja. Na, ist gut bepackt. Unser Weltcup-Kalender ist immer eigentlich sehr gut durchgetaktet. Und ja, muss man schon was gut dafür trainieren, dass man die ganze Saison auf höchstem Niveau durchhalten kann.
Eigentlich ist Schnee dein Element. Ja. Was gefällt dir am Sommer am besten?
Oh, ich mag es total gern, mit Freundinnen Rennradeltouren zu machen und dann natürlich danach die Eisdielen anfahren. Zum Beispiel hier ums Eck muss ich nur empfehlen, ist eine sehr gute Eisdiele.
Gut.
Ja, und sonst bin ich mega gern in den Bergen unterwegs. Einfach. Ich genieße das sehr, dass ich von meiner Wohnung aus links, rechts auf verschiedene Berge hochgehen kann, Aussicht genießen, Ruhe, absolutes Bergpanorama. Im Hintergrund sieht man nur zum Teil die Gletscher. Ja, das ist absoluter Favorite Spot.
Wenn du mit den Freundinnen radelst, bergauf?
Also,
ich stelle mir das vorher immer so vor, du willst immer gerne bergauf radeln und die sagen, ey, Dani, können wir vielleicht irgendwie mal auf einer Ebene radeln?
Ja, ja, genau so ist es. Also, ich muss sagen, meine Freundinnen hier sind meistens auch alles Leistungssportler oder Leistungssportlerinnen gewesen. Ja, die gewesen waren, die sind jetzt eher so, ja, Dani, wollen wir nicht eine flache Runde fahren oder hast du heute eine regenerative Einheit, dann können wir zusammenfahren. Oft waren auch meine jüngeren Teamkolleginnen mit. Sie ist dann auch so, oh Dani, also wenn ich mit dir fahre, dann habe ich irgendwie gefühlt doppelt so viel Höhenmeter. Wir kämpfen uns da immer gemeinsam durch, finden einen schönen Nenner und dann eben gibt es den gelungenen Abschluss und dann sind alle glücklich.
Schön. So, wir wollen dich ganz kurz einmal vorstellen mit zwei, drei kleinen Dingen. Beschreibe zunächst mal mit einer typischen Geste deinen Beruf oder was du machst.
Ich würde jetzt spontan einfach in die Abfahrtshocke gehen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Abfahrtshocke, die Ellenbogen ein bisschen raushalten.
Oh, die das Ellenbogen, ist, ganz wichtig.
Ja,
oh.
Ja, halt so ein bisschen breit machen. Man darf ja die Ellenbogen nicht benutzen, aber so ein bisschen breiter machen. Das ist Skicross.
Okay. Sehr schön. Ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack deines Lebens dazugehört. Oh, Schuh ist aber schlecht, weil Schuh ist ja so, das heißt ja, dass die anderen vorbeiziehen, oder?
Nein, dass ich an den anderen vorbeiziehe.
Hört man dann aber selber einen Schuh? Ich hätte gedacht,
nein,
das Schuh ist
nicht,
immer...
Nein, ich nicht, aber die anderen halt.
Okay, das Geräusch zum Soundtrack meines Lebens ist das der anderen. Sehr schön. Und nenne einen Geruch, der dich sofort in deine Kindheit zurückkatapultiert.
Oh, ich würde sagen, der Geruch nach so frisch gemähtem Gras oder Heu.
Mhm.
Ja.
Weil du auf dem Land auch groß geworden bist, immer gespielt hast.
Ja, genau. Mein Onkel, der hat einen Bauernhof. Ja, da haben wir dann im Sommer auch immer sehr oft ausgeholfen. Und ja, sind natürlich im frisch gemähten Gras rumgerannt, beziehungsweise in den Heu, ja, in der Scheune oben im Heu rumgesprungen, etc. Da haben wir immer sehr viel Zeit verbracht.
Was hast du am liebsten gemacht, wenn du mitgeholfen hast da? Was war so deine liebste Tätigkeit?
Ja, ich bin meistens halt immer irgendwo rumgerannt. Also wir haben dann schon auch immer das Heu ein bisschen zusammengesammelt und auf die Heulinie da, auf die Schwader-Ding. Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, wie man es nennt.
Das wurde schon lange nicht mehr gemacht,
ja, was? Genau. Also die Erwachsenen haben natürlich gerecht und haben dies zusammengekriegt. Und ich habe das mit den Händen meistens gemacht. Ja, und sonst bin ich eben dann danach im frisch gemähten Heu dann rumgesprungen.
Ja. Ist einfach schön, obwohl es ja immer so piekst.
Ja, und dann danach gab es dann auch immer noch eine Abkühlung am Bach. Das war auch immer sehr schön.
Was findet man eigentlich an dem Heu so toll? Das ist doch eigentlich so... Ja, gut, ich weiß, es geht auch. Du bist ja auch kein Pferdemädchen, oder bist du Pferdemädchen?
Nee, Pferdchen,
auch?
Pferdemädchen
bist du nicht?
Bin
okay.
Ich nicht.
Ja, denn ansonsten könnte ich mit der Frage schon mal gar nicht kommen. Aber es piekst ja eigentlich. Ist Heu eigentlich so gemütlich wie sein Ruf?
Ja, ist es schon. Also ich finde eigentlich schon, dass es sehr gemütlich ist, ja. Und es ist Ich finde es schon ein bisschen ähnlich wie Schnee. Wenn man das so hochschmeißt, dann fällt es ja auch so cool runter. Und das ist ja beim Schnee meistens auch so. Das gefällt mir auch ganz gut. Genau, das ist so. Ich denke, ich weiß nicht, warum diese Faszination so gut ist, aber es macht Spaß.
Nenne drei, und das ist der Schluss unserer kleinen Vorstellungsrunde, nenne drei ganz spezifische Orte, die dein Leben am meisten verändert haben. Drei Orte.
Ja, also auf jeden Fall, ja gut, das hat mein Leben nicht verändert. Mein Zuhause ist natürlich ein sehr wichtiger Ort für mich. Okay. Hat jetzt mein Leben aber nicht verändert. Ich würde sagen, Bundespolizeisportschule Bad Endorf hat mein Leben sehr verändert, definitiv, weil das so der erste Schritt war in das krass professionelle Training und dann wirklich in Richtung Leistungssport zu gehen. Val Thorens. In Val Thorens habe ich meinen ersten Weltcupsieg erfahren und das war ein sehr schöner Moment für mich. Ich bin immer wieder gern in Val Thorens. Ja, ich nehme jetzt einfach Livigno natürlich.
Okay, ja, stimmt. Jetzt im Nachhinein frage ich mich, okay, es wäre absurd, wenn du das nicht genommen hättest. Es ist Livigno, Olympiasieg, da, über den wir natürlich auch noch gleich sprechen werden. Ja. Du möchtest ja auch gerne, dass Menschen Skicross noch so ein bisschen mehr drauf haben, dass das ein bisschen Sichtbarkeit bekommt, damit auch mehr darüber gesprochen wird, damit mehr darüber geschrieben wird. Ja. Weißt du, das ist ja auch ganz wichtig. Relativ junge Sportart, ich meine, seit 98 oder so, ist olympisch? Seit 8 Jahren? Oder war Peking zum ersten Mal?
Nee. Olympisch ist es seit 2010, seit Vancouver.
Seit 10 sogar schon, okay.
Ja, genau. Okay, seit da ist es olympisch. Und ja, sowas um die, kurz vor 2000 ist es so ein bisschen ins Leben gekommen, ist so ein bisschen vom Motocross abgeschaut und dann war es bei den X-Games ganz viel dabei. Man ist auch früher noch zu 6 gefahren. Ich bin auch noch einmal zu 6 gefahren, kann ich mich erinnern, im Mund davon mal. Genau, und dann hat sich das jetzt so immer mehr entwickelt und jetzt ist das klassische Format zu 4. X-Games sind wir nicht mehr dabei, aber dafür bei den Olympischen Spielen.
Wie bist du zum Skicross gekommen? Natürlich bist du erst ganz normal Abfahrt gelaufen oder vielleicht ein bisschen Slalom oder so weiter. Wer aus der Familie kriegt die Lorbeeren?
Die Lorbeeren kriegt mein Papa.
Okay, warum? Yeah.
Ich bin also wie gesagt normal Ski gefahren, Riesenslalom bin ich viel gefahren, bis in die Jugend rein. Und da hat mir das nicht mehr so viel Freude bereitet. Meine Freundinnen haben aufgehört, wir haben keine so Perspektiven mehr gesehen. Ja, dann wollte ich aufhören. Und mein Papa, inklusive mein Skiclub, die haben das Skicross schon ein paar Jahre früher so ein bisschen entdeckt und waren so, sind auch auf ein paar Rennen mitgefahren und die hatten Mordsspaß und mein Papa war überglücklich über diese Sportart und hat die ganze Zeit gesagt, Dani, das wäre was für dich. Und ich war so, Gottes Willen, Hilfe, also diese Sprünge und alles, das kann ich ja nicht machen, das ist ja viel zu gefährlich. Und ja, hat es aber so viel Freude bereitet und ich konnte nicht Nein sagen. Und dann bin ich halt mal mit und wir sind dann zum ersten Rennen gefahren und ja.
War das bei euch in der Nähe?
Kraskean im Allgäu war es. Genau. Und wer zum Beispiel auch noch einen guten Spot für Veränderungen im Leben. Es sind einige Spots, wird es bei mir geben. Ja, und da war ich dann eigentlich ganz gut. Hat mir auch Spaß gemacht. Dann sind wir zum nächsten Rennen, war auch gut. Und dann bin ich so ein bisschen reingetrottelt, bin dann zur Sichtung gegangen, wurde im Landeskader aufgenommen und genau so hat es seinen Lauf genommen.
Womit bist du aufgefallen bei der Sichtung?
Oh, das müsste ich jetzt die damaligen Trainer fragen.
Also, hätte sein können, dass sie gesagt haben, naja Dani, bei dir haben wir schon gewusst, irgendwie die hat so eine kleine Draufgängerin in sich.
Ja, das ein bisschen. Ich hatte jetzt, obwohl ich viel Respekt hatte vor diesen Elementen, habe ich mich trotzdem eigentlich immer drüber getraut und konnte mich gut überwinden. Und mein Kurvenfahren, also meine Riesenslalom-Technik war jetzt nicht so schlecht. Also war schon noch sehr viel Potenzial ist da drin. Wir sind da weiterhin dran am Arbeiten. Ja, ich denke, es waren so einige Sachen, die dann dazu geführt haben, dass sie mich da aufgenommen haben.
Der Mann muss schon ein Haudegen sein, oder?
Ja, schon ein bisschen. Also man muss schon mutig sein. Und auch schnell Entscheidungen treffen können. Das ist vor allen Dingen wichtig.
Bist du schon Fallschirm gesprungen?
Paragliden habe ich schon gemacht, ja.
Bist du Bungee gesprungen?
Bungee bin ich noch nicht gesprungen.
Möchtest du?
Vielleicht war. Also weiß ich noch nicht, dass es Bungee-Jumping ist schon krass, finde ich.
Ja, ich weiß. Ich würde es nie machen. Nein, ich würde es nie machen. Weil ich glaube, so viel Mut habe ich nicht. Aber du bist schon immer die Mutige gewesen, auch als Kind?
Mhm. Ja, also ich habe schon, ich habe immer das so ein bisschen anschauen müssen. Habe gern Leute beobachtet oder die anderen beobachtet, wie sie das gemacht haben. Und wenn ich dann für mich eingeschätzt habe, okay, es ist machbar, dann habe ich mich auch getraut.
Der Olympiasieg. Ja. Du hast ja nicht umsonst Livigno auch gewählt. Dieser Olympiasieg. Wie fühlt er sich heute, paar Monate danach, wie fühlt er sich heute an?
Oh, der fühlt sich so richtig stark an einfach. Also ich bin sehr selbstbewusst dadurch geworden. Also jetzt nicht so ein übertriebenes Selbstbewusstsein, aber einfach so dieses Stolzsein und ja, es bringt mir immer noch ein Lächeln ins Gesicht, einfach zu wissen, hey, ich habe was echt Großes erreicht und ich bin eine von 5 Frauen auf diesem Planeten, die sich ja Olympiasiegerin im Skicross nennen darf und das ist, ja, macht mich unheimlich stolz und wirklich so, gibt einem eine gewisse Stärke.
Und es ist so schön, ich sehe dich ja jetzt noch auch einfach wirklich lächeln.
Ja, genau.
Sobald man, glaube ich, an die Goldmedaille denkt.
Ja, genau.
Also auf Jahre hinaus gibt es Dopamine, was auch immer.
Ja, auf jeden Fall. Und das durfte ich jetzt eben auch nur noch feststellen, dass, also ich habe jetzt auch schon ein paar Weltcupsiege feiern dürfen. Und so ein Weltcupsieg ist unglaubliche Leistung und das muss man auch erstmal erreichen und schaffen. Aber so ein Olympiasieg ist doch nochmal eine andere Hausnummer. Vor allen Dingen, weil man weiß, das ist mal wirklich für das ganze Leben. Ich glaube, so dieses richtige Ausmaß, was es eigentlich bedeutet, das werde ich erst nach meiner Karriere wahrscheinlich erleben dürfen. Aber schon das jetzt so zu wissen, macht einfach stolz.
Macht diese Goldmedaille auch ein bisschen Druck? Also jetzt ist man ohnehin die Gejagte, auch so ein bisschen, aber die Erwartungen sind natürlich hochgeschraubt vom Umfeld, Sponsoren und so.
Ja, also kann gut sein, dass mein Umfeld oder das sind Umfeld, Sponsoren oder Medien vor allen Dingen natürlich jetzt den Druck hochschrauben. Aber für mich nicht. Für mich, ich bin einfach unheimlich stolz. Ich bin vor allen Dingen, was mich da so begeistert hat an dem Tag, ist, dass so das Best-Case-Szenario funktioniert hat. Normalerweise, man visualisiert ja immer alles, wie so ein Tag ablaufen soll. Man visualisiert sämtliche Probleme, die auftauchen könnten, sämtliche Hürden etc. Und aber an dem Tag war wirklich, es war eigentlich nahezu Best-Case. Und deswegen bin ich über den Tag so glücklich. Und ich kann nur von diesem Tag, von diesem Rennen profitieren. Also ich selber mache mir da jetzt keinen großen Erwartungsdruck mehr.
Wenn du vom Best Case sprichst, was gehört da alles dazu an diesem Tag?
Es gehört erstmal dazu, wie man geschlafen hat.
Du hast gut geschlafen in der Nacht?
Ich habe gut geschlafen, genau. Es kommt dazu.
Warum hast du gut geschlafen in der Nacht?
Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich habe einfach gut geschlafen. Ich konnte durchschlafen. Ich hatte normalen Ruhepuls.
Wann bist du abends vorher ins Bett gegangen?
Ganz normal um 10.
Okay, also immer. Sehr diszipliniert. Ne?
Ja. Also so im Winter bin ich da schon immer normalerweise. Da ist so, gefühlt kommt dann Baby Dani und sagt, 10 Uhr, ich möchte jetzt ins Bett.
Okay, gut. Also gut geschlafen, dann?
Ja, gut gefrühstückt natürlich. Dann gut gelaunt sein. Einfach die Leute zu sehen und ein paar Witze zu machen. Jetzt gerade mit dem Betreuerteam und mit den Teamkolleginnen. Genau, einfach diese lockere Atmosphäre.
Auch bist du manchmal nicht gut gelaunt?
Ja, je nachdem, wenn halt man nicht gut schläft oder wenn einem irgendwas belastet.
Okay, gut. Laune stimmte?
Ja, genau. Auch, dass kleine Patzer passieren. Keine Ahnung, man rennt dummerweise gegen die Sitzbank. Oder was auch ganz lustig war, ist, dass die Gondel noch gar nicht geöffnet hatte und dann mussten wir unser ganzes Zeug, das wir eigentlich schon zur Gondel getragen haben, dann doch zum Sessellift tragen und das war eigentlich voll der weite Weg und ich habe mir vorgenommen, an dem Tag wirklich Energie zu sparen, weil es sehr anstrengend, ich wusste, dass es sehr anstrengend wird. Ja, und dann musste man halt auch alles rübertragen und das war natürlich auch anstrengend, blöd, aber das dann halt eben mit Humor und Leichtigkeit zu sehen, das hat funktioniert. Was war noch am Start? meine Routinen funktionieren, Besichtigung hat funktioniert, Trainingseinheit war okay. Genau, und so hat es seinen Lauf genommen.
Was gehört zu den Routinen dazu?
Zu den Routinen gehören einige Atemübungen dazu, das Visualisieren von dem Lauf nochmal zum Beispiel, genau das Aufwärmen, dass da auch nichts ist. Genau, das sind so die einzelnen Schritte.
Klingt alles sehr, sehr gut. Das heißt, in dem Moment, in dem du oben am Start standest, neben dir oder links und rechts von dir, deine drei Konkurrenten, wo warst du? Warst du ganz außen oder
mit innen? Ich war immer also wenn man praktisch auf die Strecke schaut,
ja,
aus dem Gate, dann war ich immer Mitte rechts.
Du warst immer Mitte rechts, also zwei links neben dir, eine rechts neben dir. Du bist jetzt am Start, du wartest auf den Start. An diesem Tag, wie fühlte sich das in dem Augenblick an? Denn lief ja alles bis dahin ganz gut. Was hast du gedacht?
Ja, ich habe meine ganz normale Routine durchgezogen. Also sprich, wie als wäre ich bei einem normalen Weltcuprennen. Das hört sich ein bisschen absurd an. Aber ich habe das mir über die Weltcuprennen in der Saison nochmal antrainiert, dass ich wirklich immer genau diesen Ist-Zustand abrufen kann. Also dass ich in diesem Fokus bin, nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern genau da. Genau, dann bin ich da gestanden, habe so meine klassischen Affirmationen auch so ein bisschen gesagt, so von wegen, du schaffst es, wir machen jetzt einfach dein Ding, so und so.
Also geatmet. Das Selbstverarschen, das klappt gut.
Das Selbstverarschen klappt gut. Ja, genau. Und haben mich nicht irritieren lassen, was jetzt da links und rechts neben mir passiert. Das muss man so ein bisschen ausblenden, sondern einfach für sich bleiben. Und dann wird nochmal gut ausgeatmet und dann geht's ins Gate.
Wie sicher warst du, dass du gewinnen würdest?
Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Aber ich wusste generell an dem Tag, dass es schwer wird, weil die Schwedin Sandra Näslund ist eine extrem gute Starterin. Und ich wusste auch, dass ich die meisten Chancen habe, wenn ich nach der Startgeraden vor dem bin. Und mein größtes Ziel war an dem Tag, jeden Lauf souverän vorneweg zu gewinnen.
Mit einem guten Start, was nicht immer deine Stärke war.
Genau.
Am Start musstest du feilen.
Genau. Ja, und aber bei mir zu bleiben, egal was die anderen da machen. Mein Trainer hat mir gesagt, dass die anderen haben zum Teil dann eben den Startablauf geändert. Also man kann ja immer so ein paar Elemente überspringt man ja dann und ein paar fährt man und das kann man ein bisschen variieren. Da hat jeder kann seine eigene Technik für sich rausfinden.
Okay, also zum Start gehört nicht nur einfach das Abstoßen runter, sondern gleich der Anfang.
Genau, diese Elemente.
Sekunden, ja.
Genau, diese Elemente und dann kann man immer über die Abfahrt generiert man ja dann Speed und je nachdem, wie gut man die trifft, wie viel Kraft man dann reinpushen kann, generiert man natürlich Geschwindigkeit und da gibt's immer mal wieder so verschiedene Varianten. Genau, ich bin bei meiner Variante geblieben und die anderen haben zum Teil gewechselt. Für mich hat's gepasst. Hat auch funktioniert und dann ist es sehr, ich muss sagen, auf der Startgerade im Finale war es sehr spannend, weil ich habe natürlich rechts die Skispitzen von der Schweizerin gesehen, dann waren die dann wieder ein bisschen weg und dann habe ich links die Skispitzen von der Schwedin gesehen und ich war so, nein, bleib einfach bei dir und dann waren die Skispitzen wieder weg und ich bin als Erste in die Kurve rein und konnte mal kurz durchatmen und dann natürlich weiter pushen bis zu den nächsten Schlüsselstellen.
Wann wusstest du, das wird Gold? An welcher Stelle des Rennens?
Als ich meine Teamkollegen in den Zielraum rennen sah.
Also wirklich erst über die Linie rüber,
die
da
Linie.
Wusstest du es noch nicht.
Ja, weil es ist im Skicross ist es so ein enges Rennen und es kann wirklich an der Ziellinie im Fotofinish entschieden werden. Manchmal, je nachdem wie viel Abstand es ist, sieht man die Gegnerinnen gar nicht im peripheren Sichtfeld. Und deswegen heißt es, oder hieß es für mich, von Anfang bis Ende fighten, kein Zentimeter herschenken. Und dann war wirklich erst, als ich über die Ziellinie gegangen bin und dann die Jungs und Mädels gesehen haben, dann war ich so, oh mein Gott, es ist jetzt wirklich, ich hab's geschafft.
Wahnsinn. Und dann Siegerehrung, bester Moment ever oder was ist so, der beste Moment dieser Goldmedaille?
Ich muss wirklich sagen, also es gibt da mehrere Momente. Einmal den eben, als meine Teamkollegen dann im Zielraum waren und da auf mich zugerannt kommen sind und wir da, das war unglaublich, das war richtig schön. Dann, als ich meine Family als erstes in den Arm genommen habe und dann auch bin ich ja mal zu meinem Skiclub noch hintergerannt. Nach der Mixed Zone Interviews bin ich kurz zu meinem Skiclub, durfte ich da hinten rennen. Das war auch ein sehr schöner Moment, weil ich gesehen habe, Also es ist ja wirklich fast mein ganzer Skiclub da gewesen. Und die ganzen Kiddies und so, die waren alle da und die haben diesen riesen Weg auf sich genommen, haben da echt viel Geld auch liegen lassen. Und dass sie dann auch so belohnt werden mit dieser Goldmedaille. Und dann zum Schluss ist natürlich noch dieser Medal Walk gewesen und der war auch absolute Sahnespitze. Ja.
Als du unten im Ziel warst und deine ganzen Kolleginnen sind dann alle auf dich zugestürmt und du hast kapiert, oh Gott, es ist tatsächlich Gold. Erinnerst du dich an irgendeinen Satz, den du gehört hast von ihnen? Was haben die gesagt?
Wir haben nicht so viel gesagt. Wir haben einfach nur geschrien. Alle. Und ich war so fertig. Ich hab ja schnaufen müssen, das ist gerade. Ja, die haben, glaube ich, auch einfach nur geschrien. So wirklich so, ja, Dani. So, genau, da war nicht viel mit Sätze. Ich weiß nur, dass dann später eben eine Freundin von mir hatte ja ein ganz großes Schild gemalt. Das ist, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe keine Erinnerung mehr. Ich habe es gesehen wahrscheinlich. Aber
sie hat da drauf geschrieben, Dani, beeil dich, der Aperol wartet.
Richtig.
Genau. Und ja, mit ihr habe ich mich eben davor noch getroffen, bevor ich nach Livigno gefahren bin und habe gesagt, ach, Maggie, ganz ehrlich, bitte, sei einfach da im Ziel, hab einen Sekt oder einen Aperol für mich dabei und dann feiern wir, egal was für ein Ergebnis rauskommt. Und eben sie war dann, ist dann im Ziel und gestanden und hat gesagt, Dani, ich hab alles dabei. Du kannst es jetzt sofort haben, Sekt, Aperol, ich hab alles dabei. Und dann haben wir nach Hause angestoßen, ja.
Auftrag ausgeführt
und sie hat dieses Riesenschildcover, was echt der Weltklasse war.
Es ist ja gar nicht so einfach, das ganze Zeug mit reinzuschmuggeln.
Ja, sie hat es da nicht reingeschmuggelt, sie hat es dann dort vor Ort gekauft.
Ach, das geht dann schon, ja, natürlich. Ja. Denn ich weiß noch, von wem war das noch? Da wollten sie einfach, die haben eine Kuhglocke mit, ja. Aber von wem war das? Eine Kuhglocke mit reingeschmuggelt. Aha. Am ersten Tag haben sie die nämlich gefilzt, denn du durftest quasi nichts mit reinnehmen in diesen Besucherbereich. Und dann haben sie die aber irgendwie krass unter den dicken Parker versteckt. Und dann gab es Kuhglocken, war aber verboten eigentlich.
Ah, okay.
Was total absurd ist, weil es die Stimmung einfach kaputt macht. Aber ich...
Ja, das ist halt so dieser Zwiespalt, gell? Also auf der einen Seite ist es gut für die Stimmung, auf der anderen Seite ist es halt aus Sicherheitsgründen, muss man da ein bisschen vorsichtig sein.
Aber eine Kuhglocke...
Ja, ich verstehe das. Ich bin da auch voll dafür, dass sie das mitgenommen hätten. Aber muss man natürlich auch immer die andere Seite verstehen. Wir hatten die dann nachher bei dem Medal Walk. Da war es gut.
Du hast gerade schon gesagt, dieses Visualisieren ist natürlich ganz wichtig. Hat geklappt und du bist ja auch jemand, der mit vielen mentalen Tricks, möchte ich sie nicht nennen, aber mentalen Techniken auch arbeitet. Du hast auch deinen Coach. Und es sind auch ungewöhnliche Methoden dabei. Bei welcher Methode warst du selber erstmal verblüfft, als man die an dich herangetragen hat oder den Vorschlag gemacht hat?
Ja, viel mit den Atemtechniken war ich verblüfft. Da haben wir mal so vom Team selber erst so Kurse gehabt. Ist mal eine mitgekommen auf einen Lehrgang und die hat mit uns so Atemtechnikskurse gemacht.
Ja, was ist Ziel dieser Atemtechnik?
Beruhigen.
Es ist wirklich nur Ruhe,
ja,
aber bloß nicht zu ruhig.
Aber auch das Gegenteil. Also ja. Es gibt ja natürlich auch Atemtechniken, um sich zu pushen.
Ja, genau. Stimmt.
Ja.
Wann brauchst du die?
Ich benutze beide in meinen Routinen vorm Start. Einmal, um mich runterzukommen. Und dann natürlich zu pushen und je nachdem, wenn ich merke, okay, boah, heute bin ich aber sehr latschig, dann mache ich mehr die pusht.
Wie pusht man? Was ist das für eine Atemtechnik?
Man atmet mehrfach schnell ein und dann langsam aus. Ja, genau, so richtig.
Okay.
Und das Gleiche, ja, genau. Und natürlich andersrum, wenn man kürzer einatmet, länger ausatmet.
Das ist der Klassiker. Funktioniert das denn auch wirklich immer? Denn ich glaube, es braucht doch manchmal so ein bisschen, bis man es auch wirklich spürt, dass es funktioniert. Oder man weiß technisch gesehen, kurz einatmen, so 3 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen. Das führt zu einem niedrigeren Herzschlag. Aber ich habe das jetzt auch mal ausprobiert in gewissen Situationen und dann denkt man aber, es funktioniert nicht. Ich spüre immer noch, dass es so aufregend ist.
Ja, es funktioniert fast immer. Also klar, immer so eine Garantie ist es jetzt auch nicht. Aber dann hat man natürlich auch irgendwelche andere Tricks zur Hand. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt gar nicht zur Ruhe komme, dann hilft es auch, dass ich auch einfach mal kurz für mich alleine noch einfahren gehe oder mich mal kurz zurückziehe, vielleicht die Minute länger auf der Toilette verbringe, weil ich einfach nochmal wirklich alleine sein muss. So Sachen helfen dann oft. Oder eben, was ich auch neu dazu bekommen habe, sind so Sachen mit Affirmationen oder eben solche neuronalen Beats hinterlegt. Das kann man dann auch immer ganz gut machen, dass man sich dann die Kopfhörer noch schnell reinhaut. Und da hat mir mein Coach da so extra so Sprachsequenzen aufgenommen, also mit diesen Beats hinterlegt, die ich dann einfach abspielen kann. Da kann ich jederzeit drauf zugreifen.
Die sind eher etwas ruhiger oder wie viele Beats per Minute haben wir da?
Ja, halt unterschiedlich eben, genau. Die sind dann, keine Ahnung, ein paar sind eher beruhigender, andere sind dann eher für mehr Entschlossenheit oder eben mehr Feuer machen, also mehr pushen. Und dann kann ich da individuell natürlich zugreifen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da jedes Mal dann genau das hernehme und die Abläufe mache, sondern das ist einfach so ein Backup, dass ich dann zur Not, wenn ich merke, boah, aufwärmen hat jetzt nicht wirklich geholfen, dass ich mich darüber nochmal ein bisschen push. Das hat nicht geholfen, Atemtechnik hilft nicht, ich brauche jetzt noch was anderes. Dann kann ich darauf zum Beispiel zurückgreifen.
Neuronale Beats.
Ja, es ist unterschiedlich.
Du hast eine Playlist.
Sozusagen.
Auf deinem Phone dann einfach und kannst den jeweiligen Beat abrufen. Genau. Ist das schon auch Musik richtig oder sind das ganz, sag ich mal, ganz dezente, relativ sparsame Beats? Oder wie klingen die neuronalen Beats?
Ja, es ist eigentlich eher wieder Richtung Musik. Also so ein Zwischending. So, man kennt das, wenn man so Meditationen schon mal gemacht hat. Solche Musik ist es eigentlich eher. Okay. Genau. Ja, aber wie gesagt, diese ganzen Techniken, das sind so alles so Backups, die ich im Hintergrund habe. Ist natürlich als Allerwichtigste, dass ich die Kommunikation zu meinem Körper aufrechterhalte und dann kann ich entscheiden, ob ich das jetzt für heute wirklich brauche oder nicht.
Und sag noch ganz kurz, du hast ja gesagt, da ist Gesprochenes auf diesen neuronalen Beats. Ja. Was wird da gesprochen?
Ja, das ist dann eben von meinem Coach, der dann eben mich daran erinnert, was ich schon alles erreicht habe oder dass ich genau richtig hier bin, dass ich mich nicht verstecken brauche, dass ich die Energie spüren soll. Ja, genau so.
Hat er eine gute Stimme?
Der hat eine gute Stimme, ja.
Markus Hörmann ist das, ne?
Ja, genau.
Ja, dein.
Oder die Frau von ihm spricht da auch, sind auch ein paar von ihr dabei. Die können das sehr gut.
Schön. Also da haben wir die Beats natürlich. Wir haben eine Visualisierung, wie, glaube ich, jeder Olympiasieger hat wahrscheinlich vorher visualisiert, wie er oder sie dann auf diesem Podest steht und die Hymne dazu läuft. Oder das ist ganz wichtig, dieses Ziel einfach.
Genau. Ne? Und das letzte Backup sind natürlich immer noch Freunde oder Familie anrufen. Das hilft auch immer ganz oft.
Wirklich?
Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich so kurz vor knapp meinem Bruder angerufen habe und gesagt so, Dominik, irgendwie, ich weiß auch nicht. Und dann, oder eben einen Trainer von mir angerufen habe und dann mit denen quatschen.
Okay, und der Dominik, der hat dann die richtigen Worte.
Der hat dann die richtigen
Worte,
genau. Und
sagt dann, Dadi, hast schon so viele Rennen diese Saison gewonnen. Natürlich, das ist ein weiteres Rennen und dann...
Genau, ja, geht da vorwärts.
Und wir kennen deine Beißschiene, die haben wir auch schon gesehen. Die haben aber nicht alle, oder?
Nee, die haben nicht alle. Die haben nicht alle. Es gibt auch unterschiedliche. Ein paar haben das wirklich mehr als Zahnschutz. Genau, und ich habe es eher so als Beißschiene, als Performance-Schiene, nennt sich das dann. Genau.
Die was bewirkt?
Die gleicht einfach den Kiefer aus.
Mhm. Genau. Ja, wie nachts und, beim Schlafen, dass man einfach nicht zu sehr verspannt wahrscheinlich.
Ja. Und der Kiefer hat ja schon eine extreme Auswirkung auf den kompletten Körper. Und da ich die Erfahrung gemacht habe oder feststellen durfte, dass ich gerade auch bei den Läufen extrem die Zähne zusammenbeiß, ist das ein ganz gutes Tool für mich. Ja, habe ich herausgefunden. Aber wie gesagt, ist auch so etwas, das muss jeder für sich selber herausfinden. Mir hilft's was, mir tut es gut.
Mhm. Diese Mentaltechniken, die ja auch wirklich den Erfolg gebracht haben dort auf der Piste, inwiefern hast du auch schon privat davon profitieren können?
Auch schon sehr oft.
Zum
also klar, wenn einem halt was total auf den Keks geht, dann bringt die Atemtechnik natürlich schon auf viel, dass man sagt so, okay, jetzt erstmal durchatmen, bevor ich hier irgendwas Blödes antworte, sondern erstmal kurz durchatmen, kurz drüber nachdenken und dann reflektiert antworten. die Geschichten. Oder auch, wenn man mal Intervalle auf dem Programm hat und man hat gar keinen Bock auf diese Intervalle. Dann hilft das natürlich auch.
Schlange stehen beim Bäcker.
Schlange stehen beim Bäcker, genau. Oder wenn das Leben mal wieder meint, es muss einem sämtliche Hürden und Steine in den Weg schmeißen. Dann kurz durchatmen und sagt, okay, ich hab's verstanden, irgendwas passt gerade nicht. Vielleicht ist der Stau gerade auch gut. Vielleicht ist es auch in Ordnung, hat es seine guten Gründe, warum ich jetzt heute 5 Minuten später zum Termin komme. Zwar Verspätung, aber lieber sicher ankommen, als dass ich dann nachher, keine Ahnung, in einem Unfall oder irgendwas Blödem verwickelt bin. Genau solche Geschichten. Hatte ich erst neulich eine Situation, dass ich radeln gehen wollte und gefühlt hat mir das Leben sämtliche Steine in den Weg gelegt, dass ich nicht zum Radeln gehen kann.
Okay, was war an dem Tag?
Ich weiß es nicht. Es war eigentlich nichts. Und dann bin ich 5 Kilometer weit geradelt, dann ist meine Schaltung kaputt gegangen. Dann war ich so sauer. Dann bin ich 5 Kilometer zurückgeradelt und habe gesagt, an dem Tag mache ich jetzt gar nichts mehr. Und dann habe ich wirklich einfach einen Pausetag eingelegt, habe meinem Trainer angerufen und gesagt, also nee, das war jetzt zu viel, ich mache heute nichts mehr. Nur, dass du Bescheid weißt, heute ist Ruhetag.
Und was hat er gesagt?
Er hat gesagt, passt, mach so, wir trainieren morgen weiter.
Der traut sich auch nicht, dir zu widersprechen.
Doch,
nicht, wenn es dir
doch
schlecht geht.
Doch, das macht er schon. Aber das war jetzt eben vor kurzem und jetzt ist es noch nicht ausschlaggebend, dass ich wirklich alles mitnehme. Manchmal muss man einfach seinem Instinkt nachgehen.
Worüber diskutiert man eigentlich mit einem Trainer? Wann seid ihr auch mal unterschiedlicher Meinung?
Ja, manchmal schon auch mit der Trainingsgestaltung einfach. Ja, wenn es jetzt so einfach die Wochenplanungen, keine Ahnung, wenn es jetzt gerade auch so Termine reinkommen, dass man das halt hin und her schiebt, ob es sinnvoll ist, jetzt wirklich so und so viel Beineinheiten zu haben oder ich möchte eigentlich jetzt lieber mehr in die Richtung gehen und dann sagt er, ja, aber das wäre jetzt vielleicht noch wichtig, dass wir im Ausdauerbereich dann noch was drauflegen und dann kommen so manchmal ein bisschen Unstimmigkeiten zustande oder auf der Piste oft, wenn mein Körpergefühl nicht mit der Außenansicht übereinstimmt. Das ist auch dann manchmal ein bisschen Diskussionspotenzial. Aber es ist alles eine Form von Kommunikation, das gehört dazu.
Natürlich. So, ja, also was für ein Jahr. Das hat schon mal richtig gut angefangen mit dieser Goldmedaille. Du hattest ja schon eine Medaille aus Peking, eine bronzene, die ja auch irgendwie historisch für dich ist. Denn du hattest die erstmal paar Monate und dann wurde sie wieder weggenommen. Und also das war ja ein unglaubliches Hin und Her. Wie hast du dieses Rennen erstmal in Erinnerung mit dieser finalen Entscheidung? Denn erster Eindruck ist, ich bin Vierte. Fotofinish, oder? War das Fotofinish?
Nee, Fotofinish war es nicht.
Es war kein Fotofinish. Also erster Eindruck, ich bin Vierte. Was hast du in dem Augenblick gedacht?
Ja, also das war ein brutaler Tag. Ja, ich war sehr hart zu mir in dem Moment, weil ich schon auch mit anderen Athleten davor geredet habe, wie so Olympische Spiele ablaufen, waren ja meine ersten Olympischen Spiele. Und von erfahrenen Athleten habe ich gesagt bekommen, ja Dani, musst ja dem Clan sein, 3 Athletinnen gehen glücklich nach Hause und der Rest war halt dabei. Und ich bin über die Ziellinie gefahren, habe ich gesagt, genau das, wieder in den Kopf gerufen, ja, 3 Athleten sind hier glücklich.
Ich war
und
dabei.
Du bist hier unerwünscht. Das ist hier im Skicross ist das ziemlich hart, weil man im Finale ist man dann als Viertplatzierte die einzige Person, die in diesem Zielraum einfach unerwünscht und fehl am Platz ist.
Stimmt, man ist auch noch voll alleine
genau
damit.
Ja, und dann war natürlich die Enttäuschung riesig, aber ich habe mich da unten dann zu mir gesagt, Daniel, du reißt dich jetzt zusammen und gratulierst den Mädels aus vollem Herzen, was ich dann auch getan habe. Und weil mir das immer wichtig ist, weil wenn ich eben so einen Erfolg feiern darf, dann freut man sich auch, wenn andere sich für einen mitfreuen. Und
aber es fällt einem schwer.
Natürlich fällt es einem schwer, aber es ist natürlich eine unglaubliche Leistung, die gebracht haben und auch generell jetzt auch ja die Mädels alle bringen im Weltcup-Zirkus. Ich freue mich immer mega, wenn auch eben die anderen ihre Erfolge feiern dürfen. Natürlich ist man enttäuscht, wenn man es nicht selber ist. Aber ja, das habe ich dann gemacht und dann wollte ich gehen. Und dann durfte ich nicht aus diesem Zielbereich gehen und das war eigentlich echt schlimm für mich, weil man da einfach...
Du durftest nicht gehen, weil?
Ich durfte nicht gehen, weil der Run eben unter Review war. Also sprich, die haben das ja nochmal angeschaut. Ganz oft, da sind wir dann 10 Minuten in dem Zielbereich gesessen. Und dann ist halt die Enttäuschung über diesen Viertelplatz richtig hochgekommen und ich habe geweint und geweint und geweint. Und ich wollte einfach aus dieser Situation raus und das durfte ich in dem Moment nicht. Das war wirklich ein bisschen Qual für mich. Ja, und dann das Verwirrende, dass eben ich jetzt doch die Bronzemedaille bekomme.
Weil deine Kollegin da,
die hat mich touchiert,
deine Gegnerin,
genau.
Die Fanny.
Genau.
Oder heißt sie Fanny oder Fanny?
Fanny.
Sie heißt Fanny aus der Schweiz.
Genau.
Genau, die soll dich dann behindert haben.
Genau.
Ja. An einer Stelle. Du hast es dir selber nochmal angeguckt dann?
Ja, ich habe mir das schon oft angeschaut,
oder wie, hast du gemerkt, dass sie dich behindert hat im Rennen?
Das ist das Ding, ich kann das nicht wirklich beurteilen. Ich war so fokussiert auf diese Strecke direkt vor mir. Es war ein absurdes Rennen. Weil es hat dann angefangen zu schneien und es ist pro Lauf haben sich die Bedingungen geändert und man musste jeden Lauf, musste man sich neu diesen Bedingungen anpassen. Also sprich, wenn man davor von der einen Welle in die andere Welle gesprungen ist, konnte man das jetzt vielleicht nicht mehr. Und so musste man das anpassen. Also es war ein ultra anstrengendes Rennen. Und ich war außerhalb dieser Spur. Also wenn Neuschnee ist, dann bildet sich ja eine schnelle Spur, wo alle fahren. Und wenn man außerhalb dieser Spur ist, dann bremst es. Vielleicht hat man das schon mal gemerkt, wenn man beim Skifahren ist. Und ich war außerhalb dieser Spur und ich war so, verdammt, ich muss jetzt pushen, ich muss Gas geben. Und deswegen war ich so auf mich und auf dieses direkt vor mir liegende konzentriert, dass ich die neben mir alle ausgeblendet habe. Und dann habe ich nur plötzlich gemerkt, dass ich das Gleichgewicht verliere und habe mich noch versucht, irgendwie zu retten. Und dann waren alle weg. Und deswegen nicht, also ich selber aus meiner Perspektive direkt beim Fahren konnte das gar nicht oder kann das gar nicht beurteilen, was da passiert ist.
Und dann wurde dir diese Bronzemedaille zuerkannt.
Ja,
dann warst du auf dem Podest mit einer Bronzenen.
Richtig.
Und dann hat man sie wieder weggenommen. Dann haben die anderen wieder Protest eingelegt.
Ja, man muss sagen, war die schönste Zeremonie meines Lebens bisher. Obwohl keine Zuschauer da waren in Peking, aber unglaublich schöne Zeremonie, leichter Schneefall, alles hat geleuchtet, wunderschön, meine Teamkollegen sind da gestanden wie kleine Kinder, ganz fett die Handys vorgehalten, es war unheimlich schön, ich habe es in vollen Zügen genossen, auch aus dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, egal was das jetzt für ein Trubel ist, ich muss das auch für uns beide ein bisschen genießen, es bringt jetzt keinem von uns was, wenn ich jetzt hier ja, einfach schlecht gelaunt bin, genau deswegen habe ich das genossen. Ja, und dann ist dieser Trubel losgegangen, dann ist es dann doch aberkannt worden. Wir zwei haben schnell das Gespräch miteinander gefunden, die Fanny und ich.
Genau. Wie seid ihr sonst miteinander?
Wir sind voll gut miteinander.
Ihr seid sehr, also Freund, ja, genau. Freundinnen, also zumindest.
Ja, ja, also, gute Freundinnen.
Nein, okay, aber halt, ihr seid wirklich genau, gute Kollegin da.
Genau, wir trainieren sehr gern miteinander, wir helfen uns auch sehr gern gegeneinander. Genau, fahren die gleiche Skimarke, unterstützen uns da gegeneinander.
Oh Gott, und dann stehst du da und wirst gegeneinander ausgespielt und die beiden Teams, weißt du, hetzen sich selber aufeinander. Und auch krasse Situation eigentlich, oder?
Vogelwilde Situation, wirklich. Ganz, ganz verrückt einfach. Also anders kann man das nicht beschreiben. Genau, wir sind dann, haben gleich mal das Gespräch miteinander gesucht, haben gesagt, es ist jetzt alles immer nur gegen den Juryentscheid, was mir die ganzen Vorkehrungen, die jetzt getroffen werden und diese ganze Protest. Also nie was gegen mich oder nie was gegen die Fanny selber. Ja, und dann haben wir es ja Gott sei Dank geschafft, dass zwei große Nationen zusammensitzen und sich für zwei Bronzemedaillen einsetzen. Das haben wir bekommen.
Konnten die sich einigen? Also durften die beiden Nationen das unter sich dann ausmachen oder was sagt das Olympische Komitee dazu?
Ja,
wer hat denn entschieden letztendlich, dass beide am Ende, und zwar 8 Monate später, die Bronzemedaille zuerkannt bekommen?
Alle zusammen. Also es ist dann schon auch der Schweizer Skiverband auf den deutschen oder Swiss Olympics zum DOSB zugegangen und der DOSB auf Swiss Olympics. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt da genau den ersten Schritt gemacht hat, aber die haben sich dann zusammengesetzt und haben halt so ein paar Pläne ausgetüftelt, wie man es machen könnte, wie man dann einen Weg findet. Und der wurde dann mit dem IOC und der FIS.
Okay.
Genau.
Und in diesen 8 Monaten, warst du da jetzt noch Bronzemedaillengewinnerin oder nicht?
Also kommt jetzt drauf an.
Zwischendrin. Also ein bisschen ja und dann aber wieder nicht.
Also offiziell nicht.
Offiziell nicht. Ja. Wie waren diese 8 Monate warten, bis es eine finale Entscheidung gibt? Wie war das für dich?
Die waren sehr hart für mich. Ich war wirklich eine Zeit lang sehr am Boden, habe mich sehr hinterfragt, viel hinterfragt. Ich hatte aber Gott sei Dank einfach ein starkes Umfeld oder ich habe immer noch ein sehr starkes Umfeld, worauf ich unheimlich stolz bin und ich habe so tolle Leute um mich rum. Ich bin unheimlich froh, dass ich eben bei der Bundespolizei bin, die mich immer auffangen, die so auch so ein bisschen so ein Abschirmen mir möglich machen. Und da hatte ich eben, die haben auch nochmal separate Trainer, Disziplintrainer. Und die eine Trainerin, die hat mit mir trainiert. Und ich glaube, sie hat jede Einheit mit mir zusammen gemacht. Und wenn natürlich jemand mit mir trainiert und ich mir dann denke, also du kannst jetzt nicht besser sein als ich, dann gibt es natürlich Ultramotivation. Und dann ja, bin ich einfach um die Uhrzeit da gewesen, was wir ausgemacht haben und habe trainiert und habe das aber mein Trainingsplan abarbeitet und ja, irgendwie ist dann weitergegangen. Ja.
Wie waren denn die 8 Monate zwischen Fanny und dir dann? Habt ihr dann immer mal wieder miteinander gesprochen und haben gesagt, na, noch hat ja keiner entschieden hier, was weiß ich?
Nee, also so im Sommer hinweg haben wir nicht so viel Kontakt. Haben wir eigentlich keinen Kontakt. Aber im Winter dann oder im Herbst trifft man sich dann auch wieder und dann haben wir auch ganz normal miteinander trainiert. Also eben, wie gesagt, es ist ja nie jetzt wirklich was Persönliches zwischen uns gewesen, sondern...
Ihr seid ja nicht im gleichen Team. Und trotzdem trainiert ihr aber zusammen.
Ja, das ist das Spannende am Skicross. Man ist unter den Nationen Konkurrenten natürlich und gleichzeitig ist man auch voneinander abhängig. Es kann natürlich nicht jede Nation einen Skicross-Parcours bauen. Und vor allen Dingen macht es wenig Sinn, die ganze Zeit auf dem gleichen Parcours zu trainieren. Sprich, die Nationen laden sich immer gegenseitig ein und dann mischen wir uns auch untereinander und trainieren mit den Konkurrentinnen zusammen, ja.
Okay, was ja auch irgendwie total schön ist.
Genau.
Oder? Ja, dieses Skicross, das ist ja so eine Mischung aus Rennsport, aus Risikobereitschaft, Risikomanagement, muss man ja fast schon sagen, und natürlich auch taktischem Denken. Das ist wirklich krass. Also ihr rast alle gleichzeitig, weißt du, 4 nebeneinander, rast diesen Kurs hintereinander. Da brauchst du Ehrgeiz. Da brauchst du Ellbogen. Die hast du ja vorhin schon mal erwähnt. Es kann ja auch wirklich immer alles passieren. Was ist für dich die größte Herausforderung in diesen wilden, weiß nicht, 60, 120 Sekunden?
Die größte Herausforderung ist, meistens den kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es ist eben, wie du schon sagst, es ist vogelwild. Und es geht manchmal drunter und drüber. Und in diesem drunter und drüber muss man seine Sachen beieinander behalten und wissen, wo seine Ski hinfahren und wo die Stöcke sind. Und gleichzeitig die Lücke sehen, wo ich mich vielleicht so durchwurschen kann. Dann dazu die Elemente noch treffen. Und da ist es einfach am wichtigsten, den kühlen Kopf zu bewahren und im Hintergrund Plan A, B, C, D, E parat zu haben und dann auf die zurückzugreifen.
Wenn man dann noch überholen kann auf diesem Niveau, da fragt man sich ja, wie geht es? Weil alle fahren so schnell. Wie schafft man es zu überholen? Ist man so viel letztendlich auch auf der Bremse die ganze Zeit, die man nur an einigen Stellen mit großem Risiko dann sich traut zu lockern?
Ja, kann eine Taktik sein. Also da sind wir bei dem Bereich Taktik. Manchmal ist es sinnvoll, wirklich jetzt in diesem S, also in den 2 Kurven, eher, dass man so Art bremst und sich aufrichtet und sagt so, okay, ich bleib jetzt lieber mal hinten dran, um dann die Geschwindigkeit über Windschatten und linientechnisch oder auch eben die Abfahrten von den Elementen perfekt zu treffen, die Geschwindigkeit aufzubauen und dann auf der Geraden vorbeizufahren. Das sind so die verschiedenen Taktiken.
Du musst Entscheidungen treffen innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde.
Richtig,
in Entscheidungen treffen bist du gut. Also entweder oder, Daniela.
Oh Gott, entweder oder, jetzt geht's los. Ich muss schnell sein, oder?
Ja. Okay. Die perfekte Linie fahren oder spektakulär überholen?
Spektakulär überholen.
Ja, Trainingslager in der Sonne oder Weltcup-Wochenende im Schneesturm?
Trainingslager in der Sonne.
Wirklich? Ich hätte jetzt gedacht, dass du Schneesturm sagst, weil ja auch, und ich fand diese Bilder aus Peking damals ja auch wirklich so toll, weil es die ganze Zeit wirklich schneit. Das ist ja auch wirklich krass.
Aber also unter Schneesturm verstehe ich schon, also so hardcore, wenn der Wind so richtig horizontal daherkommt und dann ist der Schnee so, piekst im Gesicht und alles tut weh und du willst gar nicht mehr wirklich raus, dann würde sowieso ein Weltcup abgesagt werden, weil das für die Sprünge zu gefährlich ist.
Vor dem Rennen absolute Ruhe oder laute Motivationsplaylist?
Beides nicht.
Brauchst beides nicht.
Okay, nee, ich brauch so das normale, locker, lässige, unspektakuläre, bisschen blöd daher ratschen. So, das ist eigentlich meins.
Gut, Normalität.
Ja, genau.
Normalität, keine Extreme.
Aber krasse Musik kann gut pushen. Muss sein. Dann würde ich lieber die Musik nehmen.
Wann spielt die Musik denn die größte Rolle, auch für dein Rennen?
Ja, eben, also wenn so
kurz
manchmal...
Kurz vorher auch?
Ja, schon auch.
Was hörst du? Was hast du gehört?
Also, weil es ist schon, es gibt schon ein paar Veranstaltungen oder ein paar Weltcuprennen, da ist dann im Ziel, kommt so diese Rockmusik, die, also Green Day und Linkin Park und so. Und das kann schon immer richtig motivieren, wenn man dann da in Lift einsteigt und dann, ja, wenn es so eine halbe Stunde vorher ist, ist optimal.
Was war dein Song 2026, Italien, Olympia, Livigno?
Ja, da hatte ich eigentlich jetzt gar keinen so Song, aber was ich gern höre, ist zum Beispiel Fly Away oder Lonely Boy. Die motivieren schon auch ganz gut.
Lonely Boy von?
Oh Gott, also, dann bin ich schlecht. Nein, ich sag jetzt lieber nichts, sonst wird's peinlich.
Okay. Jetzt kommt eine richtig schwierige Frage.
Okay.
Ein Jahr ohne Handy oder ein Jahr ohne Skifahren?
Ein Jahr ohne Handy. Also, ja, dass ich Skifahren gehen kann, ja.
Olympiamedaille im Wohnzimmer oder die komplette Weltcup-Kugelsammlung im Keller? Interessant, dass du
was versteht man unter komplette Weltcup?
Naja, also ich sag mal so, die Olympiamedaille, die steht für diesen einen großen Moment, aber wenn man da die ganze Sammlung an Kristallkugeln hat, dann steht das für eine unglaubliche Konstanz.
Ja, eben, also ich bin eher bei den Kristallkugeln. Definitiv.
Ja, ich glaube, für die Weltcup gibt es immer eine kleine Kristallkugel und eine große Kristallkugel.
Ja, bei uns gibt es sogar nur die große Kristallkugel.
Nur die große Kristallkugel.
Ja, genau, weil wir mal schauen, wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt. Wir wollen da schon auch ein bisschen mehr Disziplinen aufbauen, also sprich Richtung Sprint gehen. Da würde es dann eine kleine Kugel geben, aber bei uns gibt es für den Gesamtweltcup die große Kugel und ja.
Die hast du noch nicht.
Die habe ich noch nicht und die wäre schon sehr schön. Zumindest einmal beste Skicrosserin der Saison zu nennen, das wäre schon ein absoluter Riesentraum.
Aber Olympiagold ist halt noch ein Tick geiler, ne?
Olympiagold ist auch sehr geil. Wird man nur alle 4 Jahre. Das ist halt das krass Seltene und vor allen Dingen, weil wir auch nur einen Wettkampf haben. Und da muss an diesem einen Tag eben alles passen. Aber es ist halt auch nur ein Tag.
Warum hat's eigentlich mit dem Weltcup nicht geklappt in dieser so erfolgreichen Saison? Wer war eigentlich schneller? Was war mit Fanny? War die schneller?
Nee,
war letztes Jahr schneller.
Es war Sandra Näslund, die Schwedin.
Die Schwedin
war das. Ist halt auch einfach überragend, muss man so sagen. Ich bin schon sehr stolz, dass ich sie dieses Jahr ein paar Mal schlagen konnte. Aber sie ist eine unglaublich starke Fahrerin, sehr konstant. Wenn ich mich eben zurückerinnere an ihre Saison 21/22 mit Peking, da hat sie jedes Weltcuprennen gewonnen und ist Olympiasiegerin geworden. Also sie hatte eine perfekte Saison und es ist gigantisch. Das muss man einfach hoch anrechnen.
Ja, die musst du mal fragen. Hey, was frühstückst du? Was hörst du für neuronale Beats? Wie klingen denn deine neuronalen Beats?
Ich glaube, das macht sie gar nicht.
Was hat die an mentalen Geschichten? Man guckt ja auch ein bisschen so auf die anderen. Nicht alles funktioniert für jeden. Das ist ja völlig klar. Man muss immer sein individuelles Konzept entwickeln. Was macht die?
Das ist eine gute Frage. Also wenn ich sie anschaue, so Rennvorbereitung beobachte, dann wärmt sie sich kurz auf und gefühlt schüttelt sie sich einmal so kurz ab und dann startet sie und ist so das absolute Renntier einfach. Die ist wirklich ein absolutes Rennpferd.
Sauerei. Okay, und letzte Entscheidung. Nie wieder einen Ski wachsen müssen oder nie wieder einen Koffer für ein Trainingslager packen müssen.
Oh. Ich wachse gar nicht auf meine Ski.
Nein, ne?
Das macht mein Skitechniker. Ja, total cool. Aber halt nur meine, also wenn ich so zum Skifahren gehe, wachse ich meine Ski. Also, ja.
Man spricht ja beim Skicross immer von einer Fairness, die arg gepusht wird. Also eine Fairness, die oft am Limit ist. Es ist nicht immer leicht, fair zu bleiben, denn dieses sich durchsetzen, auch ein bisschen Ellbogen, sich behaupten, das ist das Allerwichtigste. Und die Grenze zum Behindern ist fast schon ein grauer Bereich. Wann ist es Behinderung?
Behinderung ist eben, wenn man wirklich zum Beispiel den Arm auspackt und den anderen nach hinten schiebt. Das ist Behinderung. Oder wenn man den Fuß eben ausstreckt und der kann dann, verliert das Gleichgewicht. Oder es kommt dann womöglich zum Sturz. Das ist auf jeden Fall definitiv unerlaubt. Es sind lauter so Sachen, aber liegt natürlich in der Hand der Jury, das zu beurteilen.
Warst du schon immer so ein Wettbewerbstyp? Hast du es immer geliebt, schon dich einfach zu vergleichen mit den anderen und besser zu sein?
Ja, ich habe schon seit Kindheit immer Wettkämpfe gemacht. Auch damals schon im Turnen und im Leichtathletik war ich bei Wettkämpfen. Hat mir schon immer viel Spaß gemacht. Ja, auch einfach das Adrenalin vor so einem Wettkampf. Wenn man dann da oben steht und dann wird man nervös und dann denkt sich, oh mein Gott, ich weiß jetzt ja gar nicht, wie das jetzt alles abläuft. Und dann funktioniert es einfach. Dann ist man auch so in einem Wettkampf, ist man so im absoluten Moment und im absoluten Jetzt. Rein die Intuition handelt eigentlich. Und das ist ein gigantischer, gutes Gefühl.
So, zum Schluss noch eine kurze Autovervollständigung. Vervollständige spontan folgende Sätze. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Also wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen möchte, dann lasse ich es mir einfach stechen. Aber das Tattoo, das ich mir nie zeigt.
Hast du eins?
Ich habe eins. Ein kleines Tattoo.
Oh, was ist das? Ein Stern und eine Sternschnuppe?
Das ist eine Sternschnuppe.
Ah, die hast du auf dem linken Handgelenk, hast du
ja,
die?
Ja, genau. Ich habe auf dem linken Handgelenk eine Sternschnuppe. Das heißt ja, wenn man eine Sternschnuppe sieht, darf man sich was wünschen.
Oh.
Glück gehabt. Nein, es geht wirklich darum, eben Träume zu realisieren, anzugreifen, umzusetzen.
Dass du dir nie hast stechen lassen? Was zeigt das Tattoo?
Repräsentiert mein Leben vielleicht? Das habe ich mir noch nicht stechen lassen. Habe ich mir mal überlegt.
Aber welches Tattoo ist
ja,
das? Wie sieht das aus?
Ich habe mir überlegt, ob ich sowas, eben halt so kleine Sachen wie eine Bergkulisse mit Schneeflocke, vielleicht auch die Olympischen Ringe wollte ich mir mal stechen lassen.
Mich wundert, aber dass du das nicht hast. Ich dachte quasi, alle Olympiasieger haben sich das eintätowieren lassen schon.
Nein, ich habe keine Olympischen Ringe. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir die stechen lassen möchte oder nicht. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Mal schauen, was das Leben bringt. Aber wir werden sehen. Ja. Also das Tattoo, das ich mir nie stechen lassen habe, sind die Olympischen Ringe. Können wir es vielleicht so abrunden?
Ja. Ja. Okay, das Kleidungsstück, das ich bei einem Feuer als allererstes retten würde, ist
meine Dirndl. Ich habe ein schönes Schwarzwald-Dirndl, das würde ich behalten. Auf jeden Fall.
Wo hast du es zuletzt getan?
Letztes Jahr auf dem Herbstfest hier in Rosenheim. Genau.
Wo ist deine Goldmedaille eigentlich?
Meine Goldmedaille ist in meiner Hosentasche.
Jetzt?
Ja.
Hast du sie dabei?
Ja.
Zeig bitte. Oh nein, du hast sie wirklich dabei.
Ja, natürlich habe ich sie dabei.
Ich habe nämlich vorhin noch gedacht, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich dir nicht vorher gesagt habe, Dani, kannst du bitte deine Goldmedaille mitbringen? Und nein, und die sind ja so unglaublich schwer.
Ja, 500 Gramm, bisschen über 500 Gramm.
Wahnsinn, denn ich hatte auch einen von den Paralympics, hatte ich einen in der Hand schon.
Okay,
und habe gesagt, große Sache, wie schwer.
Ja.
Die sind so unglaublich schwer.
Ja, ja.
Wie toll ist das? Ja, und weißt du, was das Lustige ist? Dass die Siegerin, mit der ich damals sprach, Die hatte sie ja auch in ihrer Hosentasche. Und das war so lustig. Wie, du hast die echt in der Hosentasche? Und jetzt kommst du und die zweite und du hast die auch in der Hosentasche. Ich finde das so lustig.
Ja.
Ach,
wie krass. Ja, ich war ein bisschen unsicher, ob wir die heute brauchen oder nicht.
Ja,
und, aber und ich nehme sie ja nicht, ja, ich nehme sie ganz gerne mit zur Zeit. Also ich habe die jetzt nicht jeden Tag dabei, gell?
Nein.
Aber,
also im Kino.
Aber wenn ich jetzt so also Termine ja. habe, dann nehme ich die gerne mit, weil es ist für jeden ein Highlight, mal so eine Medaille in der Hand zu haben.
Absolut. Milano genau. Cortina 2026, dann die Ringe. Diese 26, diese stilisierte 26, ich weiß gar nicht, die aussieht wie fast so ein Skikurs oder so ein Zickzack.
Mhm.
Ja, das war so das, der Schrifttyp dafür. Und dann Freestyle Skiing, Women's Ski Cross. Danke, dass du die nochmal mitgebracht hast. Die ist der Knaller.
Gar
oh, was
Problem.
Steht am Rand? Am Rand steht auch noch was. Also so und so vielte, das sind die 25. Olympischen Winterspiele. Milano
genau.
Cortina. Es sind erst die 25. Naja gut, immerhin.
Ja,
alle vier Jahre, da kommen ja so einige zusammen.
Ja, genau.
In der Neuzeit dann.
Ja.
Ach, wie krass.
Ich hab's in der Hosentasche.
Du hast sie echt in der Hosentasche. Und
ja,
selbst als du darauf gezeigt hast, gerade du hast so eine schwarze Jeans an, selbst als du darauf gezeigt hast, habe ich gedacht, ja, sie scherzt. Weil die sich nicht abzeichnete unter der Hosentasche. Das finde ich das Lässigste, was ich jemals gesehen habe. Einfach so die Goldmedaille in die Hosentasche gesteckt.
Ja, da ist sie echt gut aufgehoben. Da ist sie auch einigermaßen geschützt, dass sie keine Kratzer oder sowas bekommt.
Ja, stimmt. Ach, wunderbar. Was mich gerade richtig nervt, ist?
Wir sind drüber mit der Zeit. Nein.
Das nervt dich?
Nein, mich überhaupt nicht. Aber ich wollte jetzt einfach blöd daherraten.
Ist dir gelungen. Nein, wir haben noch 2 Minuten.
Super.
Ja, was nervt dich gerade richtig?
Was mich jetzt gerade richtig nervt? Das Wetter ein bisschen. Also jetzt gerade ist es schön und ich hoffe, es bleibt noch schön, aber es ist gerade ein bisschen wechselhaft und ich will nachher noch radeln gehen. Ich hoffe, das Wetter hält und ich würde eigentlich gern das Wochenende in die Berge zum Radeln gehen, aber es ist gerade so ein bisschen unbeständig. Das müssen meine Freundin und ich gerade noch so aushandeln, ob wir das jetzt machen oder nicht.
Okay.
Das ist das Einzige, aber es ist Meckern auf hohem Niveau.
Hast du sonst eigentlich Glücksbringer dabei gehabt?
Beim Skifahren?
Ja, beim Wettbewerb.
Ja, beim Skifahren habe ich schon, also was heißt Glücksbringer, so Kleinigkeiten dabei.
Was sind die Kleinigkeiten? Was gehört dazu?
Ich trage eigentlich immer so Edelsteine, schwarzer Turmalin und Bergkristall. Die trage ich immer bei mir, genau. Und auch ja, ein paar Ketten. Mal eine Kette, die ich von meiner Oma geschenkt bekommen habe. Genau, eine Kette, die habe ich jetzt leider vergessen. Da steht Love. Aber das L ist ein Skischuh, das O ist, was war es jetzt? Das V sind auf jeden Fall 2 Ski, auf dem E ist eine Schneeflocke drauf und so ist es so ein bisschen.
Okay, und was mag das O? Was könnte das O sein?
Ich weiß es jetzt gerade gar nicht auswendig. Ich glaube, die haben die es als Skibrille auch gemacht.
Irgendwie ach, als Skibrille.
Irgendwie so.
Wie
genau.
Schön.
Aber ist auf jeden Fall total cool, ja.
Dani, danke, dass wir ein bisschen mal rein schnuppern durften hier in deinen Alltag jetzt im Sommer, in dem du dich wieder vorbereitest auf die nächste Saison, nachdem es ja ein so unglaublicher Winter war für dich mit der Goldmedaille. Dann drücken wir die Daumen auf jeden Fall, dass du gesund bleibst.
Dankeschön.
Dass du wieder
Dankeschön.
Angreifen kannst dann im
ja.
Winter.
Ja, es ist mir auch eingefallen, es ist der Skihelm. Das O ist der Skihelm. Sorry.
Das ist der Skihelm.
Entschuldigung, wenn ich
es
dann unterbreche.
Es ist gut, dass du das jetzt noch geklärt hast. Leider
ja.
sehr cool.
Ja.
Ja, dann Glückwunsch nochmal für die große Aktion und dann danke für heute und bis die Tage.
Dankeschön. Ich sage auch vielen lieben Dank. Danke für die Erfahrung. Ich hoffe, die Leute da draußen haben jetzt Skicross kennenlernen dürfen und schauen vielleicht auch mal vorbei. Die nächsten Winter oder so.
Und dann sagen wir zum Schluss noch, wie fliegt man in der Luft eine Kurve bei euren Sprüngen? Was sind die Corner Jumps?
Die Corner Jumps.
Wie macht man einen Corner Jump?
Das macht man eigentlich hauptsächlich schon im Vorhinein bei der Anfahrt, dass man dann die Richtung mitnimmt und dann hat man schon die Flugrichtung.
Ja, ne?
Ja.
So. Genau. Danke dir.
Bitteschön. Bis dann. Ciao.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
In ihren Sportarten sind sie Stars. Die auch etwas zu sagen haben.
Dass ich den Leuten zu Hause auch klar mache, dass Biathlon nicht nur aus Klopapierrollen und CDs besteht, sondern es viel mehr Facetten.
Bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau sprechen die Stars über ihren Sport.
Mit Max Langhahn ist natürlich jetzt eine Rakete am Start. Die wird in den nächsten Jahren schwer zu schlagen sein.
Die Norweger sind uns überlegen? Nee, sind sie nicht. Die ist ja Ärgermasse.
Über Privates?
Wir können also sagen, sie tragen einen echten Alexander.
Ja, sozusagen.
Kükennachwuchs und es war schon recht kalt. Ich habe die dann in so einem kleinen Hasenstall aufgezogen.
Und manchmal überraschen sie uns auch einfach nur.
Mein Gedanke dazu ist, dass ziemlich sicher ist, dass nach diesem Winter Schluss ist.
Es geht um Emotionen.
Ich sag's, wie ich denke. Ich find's absolut dämlich. Ich höre so viele negative Sachen über den Skisport generell, dass mir das mittlerweile echt ziemlich auf den Keks geht.
Es geht um Rivalität.
Er soll sich seinen Weltcup-Pokal nochmal genau anschauen, weil nächsten Sommer steht er nicht mehr bei ihm.
Oder einfach gleich um alles.
Da ist natürlich das Ziel, den Titel zu verteidigen.
Das alles und noch viel mehr hier bei uns im Wintersport-Podcast der Sportschau. Ich bin Hostin Julia Kleine und freue mich, wenn ihr bei uns reinhört und am besten direkt den Podcast abonniert.